Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der 5. Sure, der Sure Mo'edeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Koranverses, der darauf hinweist, dass Jesus Christus die Tora, die richtungsweisend und geisterhellend für die vorausgegangenen Gläubigen war, nicht verwirft. Er und das richtungsweisende und geisterhellende Evangelium bestätigen die vorausgegangene Tora. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Nach den vorausgegangenen Propheten sandten wir Jesus, den Sohn der Maria, der die Tora, die vor ihm hinabkam, bestätigte. Ihm gaben wir das Evangelium, in dem Licht und Rechtleitung war, und das die Tora, in dem Licht und Ermahnung für die Gottesfürchtigen war, bestätigte.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 7. Januar 2022, gleich dem 17. Day 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iranischer Außenminister: Allgemeine Atmosphäre der Wiener Gespräche ist positiv. Iran: Ausländische Akteure schüren Unruhe in Kasachstan. Bashar Assad: Märtyrer Soleimani hat US-Strategie in der Region vereitelt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iranischer Außenminister: Allgemeine Atmosphäre der Wiener Gespräche ist positiv. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat am Donnerstagabend bei einem Telefongespräch mit seiner norwegischen Amtskollegen Anniken Huitfeldt die allgemeine Atmosphäre der Wiener Gespräche als positiv beschrieben. Wenn alle Seiten des Atomabkommens zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen zurückkehren, wird Iran auch seine Ausgleichsmaßnahmen rückgängig machen, sagte Amir Abdollahian bei diesem Telefonat. Die westlichen Seiten sollten ihre Wohlwollen nicht nur in Worten, sondern auch in der Tat zeigen. Die gewünschte praktische Maßnahme sei, die Sanktionen gegen Iran aufzuheben und zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA zurückzukehren, erklärte der iranische Außenminister. Amir Abdollahian wies außerdem auf die Unterstützung Irans für die Mitgliedschaft Norwegens im UN-Sicherheitsrat hin und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Konsultationen zwischen den beiden Ländern über wichtige regionale und internationale Fragen verstärkt werden. Der iranische Außenminister sprach zudem über die kritische Lage im Jemen sowie in Afghanistan und sagte, aufgrund des kalten Winters kommen täglich 5000 afghanische Frauen, Kinder und Männer an den Grenzen zu Iran, sodass die Zahl der neuen afghanischen Flüchtlinge in Iran in den letzten 4 Monaten etwa 800.000 erreicht hat. Er erklärte auch die Bereitschaft Irans zur humanitären Hilfslieferung an Afghanistan zusammen mit Norwegen. Die norwegische Außenministerin dankte ihrerseits Iran wegen der Hilfe für die afghanischen Flüchtlinge und sagte, die Weltgemeinschaft müsse Iran wegen humanitärer Hilfslieferung an Afghanistan würdigen. Huitfeldt kündigte zudem eine Konferenz im Juni in Oslo über die Krisen im Jemen und in Afghanistan an und lud die Islamische Republik Iran zur Teilnahme an dieser Konferenz ein. Mit Hinweis auf die Wiener Gespräche sagte die norwegische Außenministerin, Oslo verfolge die Gespräche aufmerksam und sei über die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA informiert. Sie hoffte, dass die Wiener Gespräche zu einer guten Vereinbarung führen. Iran: Ausländische Akteure schüren Unruhen in Kasachstan. Das iranische Außenministerium hat gewarnt, dass einige ausländische Akteure die Spannungen in Kasachstan missbrauchen wollen, um Unruhen in dem zentralasiatischen Land zu schüren. Es ist klar, dass die Entwicklungen in Kasachstan ein internes Thema sind, aber einige ausländische Parteien wollen die Umstände manipulieren, um Unruhen zu schüren und Instabilität im Land zu schaffen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Donnerstag, 4 Tage nach gewaltsamen Protesten gegen die Erhöhung der Gaspreise in mehreren Städten in Kasachstan. Stabilität und Sicherheit in Kasachstan sind von besonderer Bedeutung. Daher hoffen wir, dass sie so schnell wie möglich im Land einkehren, so Khatibzadeh. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums äußerte schließlich die Gewissheit, dass die Regierung und das Volk des brüderlichen Landes letztlich eine angemessene Reaktion auf die Situation zeigen. Bislang sind bei den Unruhen mindestens 18 Angehörige der kasachischen Polizei ums Leben gekommen und hunderte weitere verletzt worden. Seit die Demonstrationen außer Kontrolle geraten sind, sind auch mindestens 400 kasachische Bürger in Krankenhäusern gelandet. In Almaty, der größten Stadt des Landes, wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Bashar Assad, Märtyrer Soleimani, hat US-Strategie in der Region vereitelt. Der Kommandeur der Rotsbrigade der Revolutionsgarden-Märtyrer Rossem Soleimani habe laut dem syrischen Präsident Bashar Assad die US-Strategie in der Region Zwietracht zu sehen vereitelt. Bei jeder Mission bemühte sich Märtyrer Soleimani, die Säulen der amerikanischen Strategie, Zwietracht zu sehen und Aufruhr zu schüren, zu zerstören, hieß es in der Botschaft Assads, die von seiner Medienberaterin Butaina Shaban bei einer Zeremonie in der syrischen Hauptstadt Damaskus anlässlich des 2. Jahrestages des Martyriums von General Rossem Soleimani und seinem irakischen Kameraden Abu Mahdi al-Muhandis vorgelesen wurde. In seiner Botschaft wies Assad darauf hin, dass General Soleimani die Interessen Washingtons und seiner Verbündeten in der Region bedrohte. Er fügte hinzu, dass die Feinde sich der Bedrohung durch General Soleimani für ihre kriminellen Projekte bewusst waren. Märtyrer Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis waren die Eckpfeiler der Konfrontation mit den Feinden, sagte der syrische Präsident. Assad betonte, dass die Feinde befürchteten, dass Soleimani in der Region und in der ganzen Welt zu einem Vorbild werden könnte. Assad sagte weiter, dass die USA durch das Begehen dieses Verbrechens ihre Angst vor der Verbreitung des Modells von General Soleimani gezeigt hätten. Wir müssen Soleimanis Ansatz treu bleiben und daran arbeiten, die Zusammenarbeit zwischen Syrien und Iran zu stärken, so Assad weiter. Generalmajor Rossem Soleimani sowie Abu Mahdi al-Muhandis, der stellvertretende Leiter der irakischen Volksmobilisierungseinheiten, und ihre Begleiter wurden am 3. Januar 2020 bei einem terroristischen Luftangriff der US-Besatzer im Irak auf Anordnung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad ermordet. Beide Kommandeure wurden wegen ihrer Schlüsselrolle im Kampf gegen die IS-Terrormiliz in der Region, insbesondere im Irak und in Syrien, von allen Nationen in Westasien verehrt. Riad führt willkürliche Festnahmen durch, um Gegner der Normalisierung zu Israel mundtot zu machen. Eine unabhängige Nichtregierungsorganisation, die sich für Menschenrechte in Saudi-Arabien einsetzt, gab an, das Regime in Riad nutze willkürliche Verhaftungen, um lautstarke Gegner einer Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Königreich und Israel zum Schweigen zu bringen. Die in London ansässige rechte Gruppe ALQST sagte, saudische Amtsträger hätten den Schriftsteller und Forscher Abdullah al-Yahya seit dem 24. Dezember letzten Jahres hinter Gittern gehalten, nachdem er in einer Reihe von Posts auf Twitter die Normalisierung mit dem israelischen Regime kritisiert hatte. Die Organisation betonte, dass Yahya nicht der erste saudische Staatsbürger sei, der wegen seiner Unterstützung der palästinensischen Sache und seines Widerstands gegen die Normalisierung festgenommen wurde, da die saudischen Behörden zuvor Dutzende Prediger, Akademiker und Blogger festgenommen haben, weil sie sich gegen eine Verbindung zwischen Riad und Tel Aviv ausgesprochen hatten. Im vergangenen April verurteilte das sogenannte Sonderstrafgericht in Riad den berühmten saudischen Blogger Abdulaziz al-Oda zu 5 Jahren Gefängnis, weil er sich gegen die Normalisierung der Beziehungen zum Regime von Tel Aviv ausgesprochen hatte. Am Montag sagte ein hochrangiger Amtsträger des israelischen Außenministeriums, Israel arbeite hinter den Kulissen an der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zu Indonesien und Saudi-Arabien, mehr als 1 Jahr nachdem das Regime ähnliche von den USA vermittelte Vereinbarungen mit einer Reihe von arabischen Staaten getroffen hatte. Mehr als 20 Künstler verlassen Sydney Festival wegen israelischer Finanzierung. Mehr als 20 Aufführungen haben bisher das Sydney Festival 2022 abgebrochen, um gegen die finanzielle Beteiligung der Botschaft des israelischen Regimes in Australien an einer der Shows zu protestieren. Der Boykott erfolgte, nachdem Israel als Starpartner des jährlichen Festivals in Anerkennung seines Zuschusses in Höhe von 20.000 US-Dollar zur Unterstützung einer Performance namens Decadence benannt wurde, die auf der Arbeit eines israelischen Choreografen basiert. Die palästinensische Gerechtigkeitsbewegung Sydney machte im Dezember zunächst auf das finanzielle Engagement des israelischen Regimes aufmerksam und verwies darauf, dass die Finanzierungsvereinbarung bereits im Mai getroffen wurde, als Tel Aviv seine jüngste Militäroffensive gegen den belagerten Gazastreifen startete. Israel nutzt seit langem Kultur und Kunst, um seine Gräueltaten gegen das palästinensische Volk zu verbergen, fügte die Gruppe in einem Brief mit dem Titel »Do Better on Palestine« hinzu, in dem das Festival aufgefordert wurde, seine Partnerschaft mit der israelischen Botschaft aufzulösen. Mindestens 23 Aufführungen wurden am Donnerstag von der Veranstaltung zurückgezogen, nachdem der Vorstand des Festivals erklärt hatte, mit Entertainern gesprochen zu haben, die über das israelische Sponsoring besorgt waren. Die Sponsorin des gefeierten Stücks »Sieben Methoden des Tötens« von Kylie Jenner zogen ihre Show am Dienstag zurück und gaben in einer Erklärung bekannt, dass sie in Solidarität mit der palästinensischen Sache stehen. Ein anderer Künstler, der sich zurückziehen möchte, Marcus Whale, twitterte, um das klarzustellen, ja, ich boykottiere das Sydney Festival 2022. Die israelische Botschaft, ein Hauptsponsor des SIDFest 2022, arbeitet mit westlichen Kulturinstitutionen zusammen, um Israel als liberale Demokratie darzustellen, während es brutale Besatzung und Apartheid durchsetzt. Der australische Komiker Tom Ballard, der sich ebenfalls von der Veranstaltung zurückzog, erklärte in einem Tweet, »Ich liebe das Festival und ich liebe es, Witze zu erzählen. Aber es ist wichtiger, für die Menschenrechte und gegen ein System der Apartheid einzutreten.« Syrischer UN-Gesandter. Westen erfindet Lügen über Syriens Zusammenarbeit mit OPCW. Syriens ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Bassam Sabar, hat die Verurteilung des Einsatzes von Chemiewaffen überall und jederzeit durch jeden und unter allen Umständen von Damaskus bestätigt und erklärt, dass westliche Staaten Lügen über die Zusammenarbeit seines Landes mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, fabrizieren. Während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats sagte Sabar, westliche Länder lügen, um den Weg für die Verabschiedung von Resolutionen gegen das arabische Land zu ebnen und illegitime Mechanismen zu schaffen, um die Arbeit der globalen Überwachungsorganisationen offen zu politisieren, berichtete die offizielle syrische Nachrichtenagentur Sana'a. Er betonte erneut, dass Syrien niemals verbotene Waffen oder giftige Chemikalien eingesetzt habe, obwohl seine Streitkräfte und ihre Verbündeten aufgrund der entsetzlichen Verbrechen, die von Terrorgruppen und ihren ausländischen Unterstützern begangen wurden, vor großen Herausforderungen standen. Sabah erinnerte daran, dass Syrien 2013 der Chemiewaffenkonvention beigetreten ist und mit den Vereinten Nationen und der OPCW zusammengearbeitet hat, um seine Chemiewaffenbestände und Produktionsanlagen zu beseitigen. Lügen und irreführende Kampagnen dieser westlichen Länder, sagte Sabar, haben die Berichte des Technischen Sekretariats und der Teams der OPCW zu einem wichtigen Bestandteil der feindseligen Kampagnen gegen das arabische Land gemacht. Er betonte, dass sich solche Praktiken negativ auf die Arbeit der internationalen Organisationen, die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit seiner Berichte sowie die Professionalität seiner Mitarbeiter ausgewirkt haben. Am 14. April 2018 führten die USA, Großbritannien und Frankreich wegen eines mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs auf die etwa 10 Kilometer nordöstlich von Damaskus gelegene Stadt Douma eine Reihe von Luftangriffen gegen Syrien durch. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 1 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 1 Grad und Bandarabas 14 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Thank you. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Tafreshi mit dem Titel Meye Ishq, das heißt Der Wein der Liebe.
I'm sure. چون ساخته یه دردم در حلق نیارامم، چون سوخته یه عشقم در نار نخواهم شد، چون سوخته یه عشقم در نار نخواهم شد، در نار نخواهم شد.
من مستنی عشقم، من مستنی عشقم،
geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes und mit einem schönen Gruß an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir beginnen mit unserer Rundreise heute in der Provinz Semnan, eine der ältesten islamischen Zivilisationszentren. Sie liegt im Nordosten Irans. Die abwechslungsreiche Natur, anschauliche Erholungsregionen, zahlreiche historische Denkmäler und gastfreundliche Menschen zählen zu den Eigenschaften dieser antiken Region Irans. Die Provinz Semnan bedeckt mit 97.491 Quadratmeter etwa 6% der Fläche des Landes und ist die sechstgrößte Provinz des Landes. Sie befindet sich auf den südlichen Hängen des Alborz-Gebirges. Im Norden stößt sie auf Nord-Khorasan, Golestan und Mazandaran, im Süden an Süd-Khorasan und Esfahan, im Osten an Khorasan-Razavi und im Westen an Teheran und Qom. Das Klima ist sehr abwechslungsreich, was auf die geografische Lage zurückzuführen ist. In den Gebirgsregionen ist es kalt, an den Berghängen und Gipfeln eher gemäßigt, am Wüstenrand ist es dann warm. So ändern sich auch die klimatischen Bedingungen jeder Stadt je nach ihrer Lage. Die Stadt Semnan zum Beispiel verbringt warme Sommer und gemäßigte Winter, in anderen Städten ist die Situation dann anders. Insgesamt beherrscht ein Halbwüstenklima die Provinz, der nördliche Teil ist überzogen von einem mediterranen Klima, warm und trocken. Semnan liegt, wie zuvor erwähnt, auf den Berghängen des Alborz-Gebirges. Vom Norden nach Süden verliert es allmählich an Höhe und endet schließlich an der Wüste. Die wichtigsten Berge der Provinz sind Nezowar im Norden der Provinzstadt Semnan mit 3782 Meter Höhe und Shahwar im Norden der Provinzstadt Shahrud mit 3940 Meter Höhe. Der Fluss Gol Rudbar fließt an der Stadt Semnan vorbei, Tash und Kalshur fließen an Shahrud, Cheshme Ali und Rudbar an Damghan und Hablerud an Germsar. Einzig der Hablerud fließt permanent, die anderen Flüsse sind saisonale Flüsse und die meiste Zeit im Jahr vorwiegend trocken. Trotz der geringeren Wasserressourcen verfügt die Provinz über ein hohes landwirtschaftliches Potenzial, da das Klima sehr dafür geeignet ist. Die Produkte werden nicht nur in der Provinz selbst verbraucht, sondern auch in benachbarte Provinzen und sogar ins Ausland exportiert. Die Produkte bestehen hauptsächlich aus Weizen, Gersten, Honigmelonen, Kartoffeln, Sonnenblumenkerne, Wolle, Zuckerrüben und Melonen. Aus den Gärten der Provinz wird besonders Pistazien, Trauben, Aprikosen, Granatäpfel, Äpfel, Kirschen, Walnüsse und Feigen gewonnen. Semnan ist reich an Weidenland. Etwa 5,5 Millionen Hektar umfassen die Weiden dieser Provinz, auf denen 2,5 Millionen Vieh ihr Futter finden. Damit zählt Semnan zu den wichtigen Viehzuchtzentren Irans. Die Weiden befinden sich in kühleren und auch wärmeren Regionen. Die kühlen Regionen liegen im nördlichen Teil von Semnan, Shohrud, Germsar und Damghan. Die wärmeren umfassen den größeren Teil des Weidenlandes und reichen im südlichen Teil bis zu den Grenzen anderer Provinzen. Die Provinz verfügt über eine ausgezeichnete Lage, da sie an vier große Provinzen, unter anderem Teheran, grenzt, reich an Mineralien und Naturressourcen ist und über eine gute Infrastruktur verfügt, gleichzeitig aber bei der Landwirtschaft und beschränkt ausgebaut werden kann. Der Bergbau verfügt dementsprechend über ein beachtliches Potenzial. Rund 100 aktive Bergbaustätten werden in der Provinz gezählt. Aus ihnen wird Chromit, Silizium, Eisenerz, Magnat, Dolomiten, Kohle, Bausteine, nicht brennbare Erde oder Fireclare, Industrieerde, Schwefel, Türkis, Blei und vieles mehr gewonnen. Doch Gips und Salz stehen hier an erster Stelle, was die Mineralien und den Bergbau angeht. In der Provinz Semnan ist die glorreiche Geschichte des Landes sehr präsent. Die Zivilisation dieser Region geht auf die historische Provinz Kumes oder Rumes zurück. Dazu eine kurze Erklärung. Unter den Medern und Achämeniden waren die Kumesaner Teil der großen Parth-Provinz im Norden Irans. Semnan war eine Stadt am Rande der Provinz Parth und Meder. In der islamischen Zeit wurden die Kumishaner dann der Provinz Kumes zugesprochen und danach benannt. Kumes befand sich am südlichen Hang des Alborsgebirges. Wenn heute die südlichen Wüstenteile von Semnan getrennt werden, bleibt etwa die Region übrig, die von Geographen der islamischen Zeit als Provinz Kumes bezeichnet wurde. Das Zentrum war die Stadt Damghan, das dann später auf Semnan übertragen wurde. Chronisten haben über den blühenden Handel von Kumes zu jenen Zeiten berichtet. Muhammad bin Ahmad Muqaddasi hat in seinem Werk Ahzan al-Taqsim über Kumes Folgendes geschrieben. Die Einwohner von Kumes sind Meister bei der Herstellung von Wollkleider, leichte Kleidung und Kopfbedeckungen wie Kopftücher aus weißer Wolle. Der Exportschlager sind weiße Tücher, die an andere Länder verkauft werden und sehr berühmt sind. Die weißen Kopftücher bzw. Turbane aus Kumes waren einfach und mit Bordüren verziert. Ihr Ruhm war groß und ihr Preis teuer. In Kumes gibt es reichlich Obst. Viele Sorten werden in benachbarte Regionen exportiert. Die geografische, strategische Lage von Kumes sowie die nötige soziale und kulturelle Grundlage haben zu zahlreichen Bewegungen und politischen sowie religiösen Aufständen geführt. Die wichtigsten waren die Bewegungen der Sedis, Ismailiten und der Sabedaran. Die geografische Bezeichnung Kumes war noch bis Ende der Zeit der Katscharen geläufig. Etwa 1961 wurde die Provinz Rumes bestehend aus Semnan, Damran, Shahrud, Bastab, Sangsar und Shamirzad und umliegende Bezirke in das Generalgouvernement Semnan umbenannt. Das neue Zentrum hieß ab nun Semnan. Als Knotenpunkt nördlicher, südlicher und östlicher sowie westlicher Landesteile war Semnan stets von großem Interesse. Die wichtigsten Handels- und Verbindungswege, bekannt als Seitenstraße, liefen über Semnan und die Städte Bastan, Damran und Semnan. Über den Zentral- und Südiran wurden Tabaristan, Urganj, Samarkand, Khorasan, Merv und Transoxanien im Nordosten Altpersiens miteinander verbunden. Andere wichtige Verbindungswege garantierten die Verbindung von umliegenden Regionen. So entstanden große und wichtige Ballungszentren in Semnan. Heute steht der Ausbau des Schienennetzes im Mittelpunkt, um Handel und Verkehr mit der Türkei, China und zentralasiatischen Staaten zu erleichtern. Teil des Schienennetzes laufen über Semnan. Auch für den Tourismus ist dieser Punkt von großer Bedeutung. Das heutige Programm beenden wir nun mit dem Hinweis, dass wir diesen Beitrag nächste Woche fortsetzen werden.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Aminullah Rashidi mit dem Titel Negahi be Abrha, auf Deutsch Ein Blick auf die Wolken.
Kemin Ali Toherden Begum افسانه من بگو افسانه از این دل دیوانه من
Freunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Um sich vor Krankheiten schützen zu können, ist die Beachtung von Sauberkeit und Hygiene, denn diese beiden Faktoren spielen eine sehr große Rolle bei der Gesundheit eines jeden Menschen. Auch im Islam wird sehr viel Wert auf Sauberkeit und Hygiene gelegt und es sind zahlreiche Empfehlungen darüber vorhanden. In der letzten Folge wurden manche hygienische Überlieferungen im Zusammenhang mit Lebensmitteln und der Umwelt erwähnt. Heute stellen wir Ihnen eine weitere islamische Empfehlung über die Ernährung und Sauberkeit vor. In der letzten Folge haben wir erklärt, dass das Waschen von Lebensmitteln wie Fleisch, Obst und Gemüse sehr wichtig sind. In den Überlieferungen steht, dass man Fleisch nicht roh essen, sondern kochen soll. Islamische Gelehrte raten vom Verzehr vom rohen Fleisch ab. Imam Reza alaihi salam erwähnte, dass das Rohfleisch im Körper Würmer produziert und auch Mediziner haben dies bestätigt. Imam Baqir alaihi salam sagte, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riet die Menschen vom Verzehr von rohem Fleisch ab und sagte, dass dieses Verhalten wilden Tieren gleicht. Heutzutage wird in verschiedenen Ländern das Fleisch gebraten. In manchen islamischen Ländern wie in der Türkei und in Iran zählt gebratenes Schaf- oder Rindfleisch zu den köstlichsten Speisen. Musa ibn Bakr traf einmal Imam Qasim alaihi salam. Er fragte ihn, warum bist du so fahl im Gesicht? Er antwortete, das Fieber hat mich sehr geschwächt. Der Imam empfahl ihm, Fleisch zu essen. Er aß eine Woche lang Fleisch und als der Imam ihn wieder sah, war er immer noch schwach und fahl im Gesicht. Imam Qasim sagte zu ihm, habe ich dir nicht gesagt, dass du Fleisch essen solltest? Ibn Bakr antwortete, seitdem sie mir dies empfohlen haben, habe ich außer Fleisch nichts mehr gegessen. Darauf sagte der Imam, wie hast du das Fleisch denn verzehrt? Ich habe es im Wasser gekocht, antwortete der Mann. Nun sagte Imam Qasim, er müsse das Fleisch braten. Nach einer Woche rief der Imam Ibn Bakr zu sich und sah, dass es ihm wieder besser ging und er nicht mehr fahl im Gesicht war. Das richtige Kauen und Zerkleinern der Nahrung ist ein weiterer wichtiger Punkt, der im Islam behandelt wurde. Dr. Reza Prachnejad schrieb in seinem Buch »Erste Universität und letzter Prophet« über die Rolle des Kauens im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen. Wenn man das Essen in kleineren Portionen zu sich nimmt und richtig kaut, so werden 95% des Eiweißes in Aminosäure umgewandelt und dadurch wird das Eiweiß besser absorbiert. Er weiter, wenn man die Nahrung länger im Mund behält und richtig kaut, so wird deren Temperatur durch den Mundspeicheln reguliert. Eine sehr heiße bzw. sehr kalte Speise wird also zuerst der Körpertemperatur angepasst und wandert erst dann in den Magen. Und dieser Prozess ist sehr magenfreundlich. Dr. Prachnejad schreibt über die Folgen der Aufnahme einer nicht gut gekauten Nahrung. Der größte Nachteil davon ist, dass man, obwohl man viel isst, immer wieder Hungergefühl hat. Aber wenn man eine Mahlzeit richtig kaut, so kann sie ausreichend Energie abgeben. Schlecht gekaute Nahrung führt zu Magenschmerzen und zu Magenproblemen. Ein Teil davon wird auch wieder vom Körper ausgeschieden. Imam Ali alaihi salam sagt über die Essmanieren wie folgt. Man soll im Namen Gottes mit dem Essen beginnen, die Nahrung richtig kauen und noch bevor man satt ist, damit aufhören. Thank you. Ein weiterer Weg, gesund zu bleiben, ist der Verzicht auf sehr kalte oder sehr heiße Getränke und Speisen. Mediziner sind der Meinung, dass diese Speiseröhre beschädigen können. Dr. Amir Hossein Farihi, ein iranischer Gastrologe, sagte darüber: Heiße Nahrungsmittel können aufgrund ihrer hohen Temperatur das Verdauungssystem verbrennen. Heiße Getränke sind sogar noch schädlicher. Sie schaden den Speicheln der Kehle, der Speiseröhre und dem Magen und so wird ein großer Teil des Körpers verbrannt. Imam Ali alaihi salam erzählte, man habe eines Tages über Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, eine heiße Speise vorbereitet, woraufhin er sagte: Lassen wir das Essen abkühlen. Gott hat die Nahrung nicht als Feuer für uns vorgesehen, der Segen befindet sich im milden Speisen. Vorbeugen ist besser als heilen. Sie haben diesen Satz bestimmt schon mehrmals gehört. Es gibt viele Wege, um sich vor Krankheiten zu schützen. Einer davon ist die Sauberkeit des verwendeten Geschirrs. Sayyid Ziauddin Mashari, ein Ernährungsexperte, sagte: Man soll darauf achten, dass die Qualität des Kochgeschirrs genauso wichtig ist wie das Essen selbst. Verhindern zu können, dass Schmutz und Mikroben ins Essen gelangen, soll man das Kochgeschirr immer zumachen. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, forderte die Menschen auf, das Essen nie offen herumzustehen zu lassen. Außerdem sagte er: Ihr solltet nie von der Seite eines Glases trinken, wo sich der Henkel befindet, denn dort lauern viele Mikroben. Für alle ist die Wichtigkeit der Zahn- und Mundhygiene nach dem Essen bekannt. Die Zähne sind wie wertvolle Perlen, die sich im Mund, der als eine Muschel fungiert, befinden. Im Islam gibt es viele Überlieferungen über die Zahnhygiene und das Zähneputzen. Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sagte in diesem Zusammenhang: Wenn es für die Menschheit nicht so schwierig wäre, hätte ich ihr aufgetragen, 5-mal am Tag Zähne zu putzen, genauso wie sei das Gebet 5-mal verrichtet. Auch das Händewaschen vor und nach dem Essen wurde im Islam beachtet. Prophet Muhammad sagte über fette und schmutzige Hände wie folgt: Schläft einer von euch mit schmutzigen Händen, die nach Fleisch riechen, ein, ohne sie zu waschen, so darf er, wenn er krank wird, niemanden außer sich tadeln. Er sagte, dass Sauberkeit und Hygiene ein Teil des Glaubens sind und fügte hinzu: Der Islam ist rein. Ihr sollt auch nach Reinheit streben, denn nur reine Leute kommen ins Paradies. Bis zu einer weiteren Folge, liebe Hörerfreunde, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.